Hengstmann, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuesten Ausgabe, der 13. Ausgabe, der Glücksausgabe von Loke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Paukenzwinkern. Ich begrüße auf der anderen Seite dieses kleinen Videocalls den Berliner Kabarettisten, Humoristen und Playboy-Model Tilman Lucke, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hallo Tilman.
Hallo Sebastian, und ich begrüße in Magdeburg wiederum den, Mensch, du hast dir so schöne Attribute ausgedacht, aber ich sag einfach, ich begrüße Sebastian Hengstmann, weil er ja einfach ein Promi ist, den man nicht weiter vorstellen muss.
Der für sich spricht, das ist richtig. Ja, hallo Tilman, grüß dich. Ja, 13. Ausgabe, und ich möchte diese Ausgabe mit etwas sehr Ungewöhnlichem beginnen, nämlich mit Feedback.
Was?
Wir haben Feedback bekommen, und zwar von der Paula.
Mhm. Wer ist denn die Paula?
Mhm. Meine Tochter ist Paula, aber die ist es nicht, weil dafür sind zu wenig Rechtschreibfehler drin. Die ist 11 Jahre alt, alles gut. Lieber Sebastian, lieber Tilman, kannst du Sebastian Tilman bitte mal was erklären, womit er sich noch nicht auskennt? Da wird es doch was geben. Und ich würde mir ein paar Geschichten aus eurem Berufsalltag wünschen. Was sind denn die absurdesten Momente oder Menschen, die ihr bei Auswärtsauftritten erlebt habt? Herzliche Grüße, Paula. Okay. Also, zwei Sachen. Punkt 1. Tilman, was willst du wissen?
Vielleicht kommen wir ja noch im Lauf des Podcasts auf Themen, wo du mir was erklären müsstest. Ja,
das also ich glaube tatsächlich, was die inneren Strukturen des Bundestages und den Ablauf von Wahlgesetzen und so weiter betrifft, da mache ich dem Thema nichts vor, weil das ist einfach, das ist sein Ding, das ist sein Thema, alles, was man lesen kann. Thema hat immer ein bisschen Probleme mit allem, was man gucken kann. Ne?
Ja, das würde mich zum Beispiel interessieren.
Also ich sag mal jetzt, alles, was so im Weiten, im Allgemeinen als Popkultur bezeichnet wird, ich weiß auch gar nicht, wo dein Musikgeschmack so liegt, da haben wir uns, glaube ich, noch nie drüber unterhalten.
Gibt doch keinen.
Nee, also in dem Sinne, genau.
Dann wird das auch noch Thema sein, ja.
Genau. Also ich könnte dir jetzt zum Beispiel den Ablauf von Game of Thrones erklären, aber ich glaube tatsächlich, dass das manchmal zu manchen Themen besser passt, weil es tatsächlich eine der politischsten Serien ist, die in den letzten 20 Jahren gelaufen sind. Also zumindest von der Grundanlage her. Mhm. Aber ich würde mir ein paar Geschichten aus eurem Berufsalltag wünschen. Was sind denn die absurdesten Momente oder Menschen, die ihr bei Auswärtsauftritten erlebt habt? Ich vermute, die Frage zieht jetzt mal abgesehen von uns selbst.
Naja, schon was halt, also es geht ja alles immer schief, beziehungsweise man erlebt ja, wenn man so ein paar Jahre auf dem Buckel hat, irgendwie alles. Auf der anderen Seite kann einen dann auch nie wieder irgendwas schocken. Also es ist ja nicht genau so, dass ich jetzt irgendwie mal Angst hätte, mal einen Auftritt abbrechen zu müssen oder mal irgendwie, weil man kann am Ende alles umschiffen. Manchmal sind es irgendwie Pannen, manchmal sind es auch Bösartigkeiten, Gepöbel oder was. Und auf alles hat man ja dann in dem Moment auch eine Antwort, und man ist ja nie allein. Man ist ja immer mit dem Publikum, auch mit der Mehrheit des Publikums auch verbündet, sodass genau, man eigentlich immer da rauskommt. Aber das wäre mal interessant von dir zu hören. Also wenn ich darüber nachdenken müsste, ja, würde mir was einfallen, was ich tatsächlich bei euch erlebt habe.
Erzähl.
Ja, ich glaube, da wart ihr auch da. Also ich hatte ein Gastspiel bei euch mit meinem Soloprogramm schon sehr viele Jahre her. Und da war plötzlich im ersten Teil so eine Unruhe hinten. Also ich habe das nicht gesehen, weil es wirklich am Ende des Saales war. Hat mir nichts dabei gedacht und spielte weiter. Und plötzlich, also in der Pause, sagte mir dann dein Vater Frank, also was da passiert sei, da hat jemand wohl einen Zuckerschock bekommen.
Genau, und auf den Stuhl geschissen, ne?
Wahrscheinlich. Und dann aber tatsächlich zum Glück saß ein Sanitäter, der also ganz privat da war, gar nicht weit von ihm. Und regelte das irgendwie, der wurde da rausgebracht. Und dann habe ich da weiter nichts mitgebracht. Also das ist wirklich genial, dass ihr da auch sozusagen euer Publikum danach so auswählt, genau, dass immer ein Kranker und ein Sanitäter aufeinander kommen. Ja.
Naja, tatsächlich, und wir waren nicht da, wir hatten auswärts einen Auftritt, aber du hast bei uns geschlafen, und das weiß ich noch, weil wir uns dann abends noch sahen. Und ich dich fragte, und wie war die Veranstaltung? Naja, nach der Pause waren wir einer weniger.
Ja, rein von der Kommentar. Ausbeute ist es schlechter, aber bezahlt war und dann.
Ja, darum, da ist ja egal. Wir hatten gestern tatsächlich, das ist kein Scherz, wir hatten gestern eine Konstellation, da saß so ein Dreiertisch von älteren, also vielleicht um das ganz kurz zu erklären, die das nicht wissen, wir haben Tischbestuhlung bei uns in der Spielstätte, also man isst und dann gibt es gleich auch Kabarett. Viele halten das fürs Foyer, die das erste Mal bei uns sind. Nein, das ist der Spielsaal.
Das ist auch immer schön, wenn dann, Entschuldigung, das ist auch immer schön, wenn dann während der Vorstellung noch jemand reinlatscht und groß ankündigt, also mein Name ist Lose, ich schaue hier zu.
Genau. Wir fragen dann immer, sollen wir nochmal anfangen?
Ja.
Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall war das dann während meines Solos, also saßen drei ältere Damen und dahinter saßen Vierertisch auch ältere Damen, aber ich sag mal, während jetzt so viel zum Thema, hast du den Film Der Wichser gesehen, mit Kalkofe und Welke?
Ja.
Du weißt, wie die Babysitterin, also diese Hausamme, wie sie die nannten, also wie der offizielle Name war?
Schon lange her, weiß ich nicht.
Miss Dreikant.
Ah ja.
Genau. So, das war also dieser Dreiertisch. Also ich weiß nicht, was das eine jetzt mit dem anderen zu tun hat, aber so. Und dahinter saß ein Tisch von vier auch etwas älteren Damen, aber ich sag mal, da spielte jetzt eher so Lebensfreude eine Rolle.
Mhm.
Und die waren auch sehr engagiert dabei. Die saßen, wie gesagt, ganz hinten an der Wand, aber die waren sehr engagiert dabei. Das war sehr schön. Und ich hatte gerade mein Solo. Und mein Solo ist in diesem Jahr extrem schwierig, weil mein Solo ist pro Gendern. Also nicht pro Gendern, aber ich sag mal anti-Gendern.
Ja.
Also ich rege mich furchtbar über Leute auf, die sich übers Gendern aufregen.
Mhm.
Als ob wir sonst keine Probleme haben. So. Und das heißt, das ist sowieso immer so ein Verbangspiel, weil ich sage zum Beispiel einmal den Satz, ich meine, das ist diskriminierend, wenn wir nicht gendern. Und wir diskriminieren doch auch sonst nicht mehr. Wir sagen doch nicht mehr Neger oder Zigeuner, wo manchmal so Sprüche reinkommen, warte mal, bis ich noch drei Ramazzotti getrunken habe.
Witzig.
So, egal, das ist halt so sehr schwierig. Ja. Und während dieses Solos, die Damen amüsierten sich aber köstlichst durch Lachen, durch lautes Kommentieren. Und davor der Tisch fing dann aber mitten in meinem Solo an, sich tierisch aufzuregen. Können Sie nicht mal leise sein? Ich kann es verstehen, aber man geht ja auch ins Kabarett, um zu lachen. Alle regten sich auf, ja, ich kann hier machen, was ich will, ich habe bezahlt. Und dann fingen die sich, während meines Solos, fingen die sich an zu streiten. Und ich sagte dann irgendwann, Leute, ruh da hinten oder ich setze euch auseinander. Ja, bitte.
Ja, das ist cool.
Auf jeden Fall regte sich dann der ganze andere Saal. Also wie gesagt, man hat ja immer Verbündete im Publikum, wenn es einen Idioten gibt. Regte sich dann der ganze andere Saal auf, sodass ich den Rest meines Solos gut zu Ende bringen konnte und dann auch für die Kollegen nach mir den Weg bereitet hatte, dass Ruhe im Saal war.
Mhm.
Also das war zufällig gestern. Wir hatten auch mal einen, der zwischendurch reinblickte, was das soll hier und überhaupt.
Ja,
und
gut, das hat man.
Ja, das war kein Kabarett.
Mhm. Ja. Kabarett ist nur dann, wenn man gegen Merkel ist, beziehungsweise gegen
ja, gut,
die da oben. Ja. Aber wenn man dann was über die AfD oder über Putin sagt, dann ist man plötzlich nicht mehr Kabarett in deren Welt.
Naja, wir haben uns in diesem Programm ja sehr über Montagsdemonstranten lustig gemacht. Mhm. Und da saßen nur zufällig zwei Montagsdemonstranten drin, die sich dann aufregen, dass wir eigentlich inhaltlich total recht hatten.
Ja.
Aber man kann sich doch nicht über die armen Montagsdemonstranten lustig machen. Das geht nicht.
Also
das ist das Ende von Satire.
Ja, also das haben ja Leute sozusagen jeder Couleur, ob das jetzt sozusagen moralisch wirklich unterste Schublade ist oder moralisch selbsternannte oberste Schublade, da haben sie alle gemeinsam, dass sie sich für absolut halten, dass ihre Meinung die einzig wahre ist.
Nein, die haben keine Meinung, die haben Recht.
Genau. Und dass alles, was bei in ihr Weltbild passt, dass das nicht weder kritisiert noch sich belustigt werden drüber darf. Und so, da fragt man sich, warum kommen die her? Was ist das Ziel? Worüber wollen die denn lachen? Die wollen über alles andere lachen.
Genau.
Und wenn jetzt in deiner Mischung aus vielleicht 90% alles andere ist und aber 10 oder noch weniger Prozent sie, dann ist das Programm plötzlich einfach nur scheiße. Ja,
genau. Genau.
Gut, das hat man einmal. Es ist tatsächlich jetzt mehr, also bei mir jetzt mehr geworden im letzten Jahr auch durch Putin und so, weil da gibt es halt auch manchmal welche, die dann auch rausgehen und so. Sie müssen auch signalisieren, dass sie Recht haben. Das geht ja nicht, dass sie das einfach verschweigen.
Ja, gut. Mein Bruder sagt immer, wenn sie andere Meinung sind, dann kommen sie nicht. Kaufen sie keine Karte. Doch, kaufen sie eine Karte, aber kommen sie nicht.
Und so, oder meinetwegen, dieses Rausgehen, ja, das ist halt dann immer so im Saal so präsent, weil also meistens weiß man ja nicht, warum jemand rausgeht, manchmal einfach auch nur aufs Klo, da kann es 100-mal sein, dass ich ansage, so, jetzt kommt das letzte Lied vor der Pause, geht noch einer aufs Klo, natürlich, ist klar.
Naja, logischerweise, weil ja dann sonst die Klos auf der Pause zu voll sind.
Ja, oft, wenn der Saal leer ist, gehen trotzdem, also egal. Aber manchmal weiß man halt ganz genau, ich habe gerade, was sage ich mal jetzt, was Krasses gesagt oder auch nicht. Und dann geht jemand, da weiß man schon ziemlich genau, warum. Also das kann man, es sei denn, er würde seinen Zuckerschock genau danach kriegen, wenn ich was über Putin gesagt habe, dann kann man ihm das wieder, okay. Ja,
genau. Wir haben ja nur auch in unserem aktuellen Programm, was du wirklich übrigens immer noch nicht gesehen hast, aber egal, ich habe ja dein aktuelles Programm auch noch nicht gesehen, also so verpasst.
Ja,
das.
Aber ich komme mal.
Haben wir sogar ein Lied drin, über während eines Liedes auf Toilette gehen.
Ach schön.
Im Kabarett.
Und dann ist aus Witz wahrscheinlich direkt hinterher manchmal einer gegangen, weil das ja nee, so witzig ist, also, wenn man die Satire erfüllt, die gerade gemacht wurde. Das ist Tobi ja auch sagt, immer sehr beliebt.
Tobi sagt dann immer, es war keiner auf Klo, scheiße. Aber jetzt ist auch zu spät. Wenn sie jetzt gehen, komme ich mit.
Gut.
Egal.
Ich hab übrigens, ja, also vielen Dank, liebe Paula, für das Feedback. Das wünschen wir uns auch von anderen und werden dann immer sehr gern drauf eingehen. So, ich habe noch ein paar Korrekturen abzuliefern.
Was womit bei wir uns bei inzwischen unserer ersten Kategorie, warte mal bitte ganz kurz. Ich spiele mal einen. Tillmann hat Korrekturen. So eine Art Jingle.
Ist das jetzt für alle Ewigkeit der Jingle für diese doch sehr feste Rubrik?
Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt einfach was auf dem Klavier improvisiert. Mal gucken.
Okay, also perfekt. Ich habe zwei Sachen zu sagen. Nämlich wir hatten, ich hatte die Hauptstadt von Kasachstan nicht parat. Was nicht schlimm ist, weil die ständig ihren Namen ändert. Genau. Die ist schlimmer als die Linkspartei. Also ich habe jetzt nachgeschaut, bis 1961 hieß sie Akmolinsk. Dann hieß sie bis 1991 Zelinograd, dann bis 1998 Akmola, dann wurde sie zur Hauptstadt und hieß Astana. Also erst dann war sie, das war vorher eine Kleinstadt gewesen, dann Astana und dann 3 Jahre lang von 2019 bis 2022 nur Sultan, bis dieser ehemalige, da hatten wir vorhin gesprochen, der ehemalige Präsident ein bisschen zu viel sich aus dem Off gemeldet hatte und dann wurde die Stadt wieder zurückbenannt in Astana. Ich hatte
und
damals,
ist jetzt aber immer noch die Hauptstadt von Kasachstan.
Genau, ich hatte, es ist halt so eine Planhauptstadt, die haben die da in den 90er Jahren einfach hingesetzt und es war bekannt, dass dieser Nursultan eigentlich da total, also sich die zwar gebaut hat, aber immer schon Donnerstagabends heimreiste. Also das war quasi genau. Die Christine Lambrecht des, von Kasachstan. Ja, aber genau. Jedenfalls, also
und die alte Hauptstadt
die Namen
von ja, Entschuldigung.
Die alte Hauptstadt war war die größte Stadt, nämlich Almaty oder Alma-Ata, wie es früher
genau,
hieß.
Genau, früher. Alma-Ata. Alma-Ata. Genau.
Das lernen die dortigen Kinder auch als erstes Wort.
Genau.
Und als Alma-Ata. Einziges.
Genau.
So, gut, die zweite Korrektur war die Höhe des Bundeshaushalts. Und da muss man ja immer, kommt man manchmal durcheinander, wenn es heißt, oh, wir wollen das 2%-Ziel und so weiter oder Neuverschuldung, ist ja auch immer in Prozent angegeben, allerdings nicht vom Bundeshaushalt. Da muss man, das ist immer klar, sondern die 2% NATO für die Bundeswehr, das geht immer vom Bruttoinlandsprodukt aus. Es ist aber Teil des Bundeshaushalts, man muss es nicht verstehen, warum. Und genauso ist die Neuverschuldung. Also der Bundesfinanzminister darf Schulden aufnehmen, die weit über 3% des Haushalts liegen, aber weil das BIP eben viel höher ist. So, und der Bundeshaushalt beträgt, wir hatten uns da total verschätzt, beträgt dieses Jahr 476 Milliarden nur.
Ach doch, nur eine halbe Billion. Ich dachte, er ist über 1 Billion.
Genau, und die Bundeswehr kriegt ungefähr 50 Milliarden davon und das liegt eben unter diesen 2%, was ja rechnerisch dann nur aufs BIP zu rechnen ist.
Genau, das wären ja 80 Milliarden ungefähr, also sogar ein bisschen mehr, fast 90 Milliarden wären die 2%.
Genau, BIP ist knapp 4 Billionen und dann geht es wieder auf. Also das nur... nur so zur Einordnung, dass man da einfach nicht durcheinander kommt mit den, von was ist das jetzt die Prozentzahl, aber die Regierung weiß schon, was sie tut.
Ja, und jetzt müssen wir natürlich, und wir müssen jetzt auch, weil Bundeshaushalt und Geldkosten und die da oben, die machen ja eh noch, was sie wollen und wirtschaften in ihre eigene Tasche. Wir müssen jetzt leider Gottes, weil ich in dem anderen Podcast, den ich habe, H2 so heißt dieser Podcast mit meinem lieben Bruder und dem lieben Heiko Herford, der sich in unserem letzten Podcast von H2 so darüber beschwerte, dass wir immer über Lucke und Hengstmann reden bei H2 so. Wobei ich inzwischen auch das Gefühl habe, dass Lucke und Hengstmann sozusagen wie so ein Fachausschuss von H2SO ist. Weil immer, wenn es ein bisschen härter politisch wird, heißt immer, ja, da kannst du ja mal mit Tillmann drüber reden. Also ich müsste mir inzwischen langsam mal Notizen machen. Aber wir redeten tatsächlich, weil Heiko das unbedingt wollte.
Mach dir bloß keine Notizen, weil dann wird unser Podcast noch länger. Wir müssen wiederum einen Fachausschuss bilden.
Genau. Auf jeden Fall redeten wir in unserem letzten Podcast von H2SO Nummer 87 mit dem Titel Christian Brun irgendwas, guckt in euren Podcatcher der Wahl, redeten wir tatsächlich über die Novellierung des Wahlgesetzes. Also sprich, der Bundestag muss kleiner werden. Und darüber reden wir jetzt Thema. Das ist mir scheißegal, wie lange das jetzt dauert. Wir reden jetzt darüber, dass der Bundestag kleiner werden muss. Das heißt, wir müssen grundsätzlich erstmal eine Frage klären. Muss deiner Meinung nach der Bundestag kleiner werden?
Ja, schon, klar.
Warum?
Grundsätzlich kann man ja sagen, er darf ja so groß sein, wie er will, aber
genau.
Das Gesetz, das Wahlgesetz schreibt ja vor, die gesetzliche Größe ist 598 Abgeordnete.
Genau.
Und also das letzte Mal, dass das
setzt sich woraus zusammen? Vielleicht erklärst du das nochmal kurz?
Naja, im Idealfall zur Hälfte aus direkt gewählten Abgeordneten und zur Hälfte aus Listenplätzen.
Also womit die direkt gewählten Abgeordneten quasi aufgefüllt werden.
Entsprechend ja, eigentlich
der
nicht. Genau.
Entsprechend der prozentualen Verteilung, die nach der Zweitstimme theoretisch zustande kommen sollte.
Genau, dadurch wird ja die Anzahl der insgesamten Abgeordneten ja viel größer, weil sie aufgefüllt werden, weil es einen Ausgleich gibt. Aber wenn es keinen Ausgleich gäbe, dann wären es ja regulär 598.
Weil das Wahlgesetz, wie es 1949 beschlossen wurde, grundsätzlich ja davon ausgegangen ist, dass die Anzahl der Erststimmen, also der direkt gewählten Kandidaten in den Deutschen Bundestag, geringer ist als der prozentuale Anteil der entsprechenden Liste oder Partei im Idealfall. Müssen ja nicht immer Parteien sein, es sind Listen, aber es ist eine Partei, meistens weniger Direktstimmen hat, als ihr laut Liste zustehen. Mhm. Punkt. Davon geht man aus. Dieses Phänomen haben wir seit 35 Jahren nicht mehr.
Ja, ich habe gerade nachgeschaut. Die letzte Wahl ohne Überhangmandat war 1976.
Okay, also seit 40 Jahren.
Ja.
Genau, seit fast 50 Jahren haben wir keine Wahl mehr ohne Überhangmandate.
Genau,
denn Überhangmandate kommen zustande, wenn eine Partei laut Erststimmen mehr sitzt. Also pass auf, ganz einfach. Wir haben jetzt mal, ich gehe jetzt mal vom Land Sachsen-Anhalt aus. Im Land Sachsen-Anhalt ist es so, dass laut Landesliste, weil aus jedem Bundesland kommen ja entsprechende Einwohnerzahl so und so viele Abgeordnete in den Deutschen Bundestag. Und das teilt sich quasi nach dem Zweitstimmenergebnis auf. Und nun war es die letzten 15, 16, 20, 25, 30 Jahre so, dass die CDU eigentlich hier immer die meisten Stimmen, außer bei der Wahl 98, aber das ist jetzt ein anderes Thema, immer die meisten Stimmen kriegt. Das heißt, die CDU hatte hier durchschnittlich einen Anteil von 30%, 35%, 40%, je nachdem. Das waren bis zu 9 Abgeordnete. Durfte die CDU Sachsen-Anhalt in den Deutschen Bundestag senden. Wenn die CDU aber in Sachsen-Anhalt alle Direktmandate gewinnt, was ganz oft der Fall war, weil das ja nur eine Verhältniswahl ist und wie in Amerika zum Beispiel oder auch in Großbritannien, sozusagen kriegt ja der das Direktmandat, der einfach nur mehr Stimmen hat als jeder einzelne andere.
Also nicht du meinst als alle anderen zusammen. Relative Mehrheitswahl, im Unterschied genau, zur also absoluten Mehrheitswahl, die in Frankreich gilt, wo es noch eine Stichwahl gibt.
Ja. Genau. Und absolut heißt, ich kriege mehr Stimmen als alle anderen zusammen.
Ja.
Und relativ heißt, ich kriege einfach nur mehr Stimmen als jeder einzelne andere. Genau. Also meistens auch so 34%, 35% und das reicht dann fürs Direktmandat. Das heißt, wir haben, sagen wir jetzt mal, 7 Sitze, die der CDU zustehen. Laut Zweitstimme, was ja das Verhältnis war, die sogenannte Kanzlerstimme ist. Wobei ich ja meine Kanzlerstimme jetzt abgebe. Kannst du Olaf Scholz parodieren?
Nee.
Also das wird noch eine Weile dauern, glaube ich, bis man das kann, oder?
Ich glaube, das ist immer so, wenn so ein Politiker eben sehr nach vorne rückt, dann dauert es ungefähr 2 Jahre, bis ein paar Parodisten diesen Stil gesetzt haben.
Genau.
Bei Merkel kann ich mich erinnern, das hat auch lang gedauert, mindestens 3-4 Jahre, bis man irgendwo drauf kam, das ist gar nicht so schwer, diesen S-Fehler zu machen und mehr musste man nicht machen und dann eben, also hätte man auch schon von Anfang an haben können.
Ein kleines bisschen Berlinern.
Ja, und irgendwie war das aber nicht von Anfang an und das wird beim Scholz genauso sein.
Bei Schröder war das ganz schlimm, hat es ewig gedauert, bis das jemand konnte.
Da war er schon fast wieder weg, da gab es diesen berühmten Steuersong von Elmar Brandt. Und ab da ging es irgendwie, da war diese Lache gesetzt und Urban Priol hatte das ja dann auch immer, diese Lache, die ja auch eher eine Erfindung ist, aber die wunderbar zu diesem Charakter passt.
Genau.
Wo Urban Priol sagte 2005, als die Wahl vorgezogen wurde, sagte Priol als Schröder, wisst ihr was, ihr könnt den Hosenanzug schon ein Jahr früher haben.
So, um mal zum Thema zurückzukommen. So, das heißt, der CDU Sachsen-Anhalt stehen also laut Zweitstimme, laut Verhältnis, also wie sozusagen das aufgeteilt ist, 7 Stimmen zu. Hat aber alle 9 Direktmandate gewonnen. Mhm. Zumindest war das mal so. Ich glaube, wir haben jetzt inzwischen weniger Wahlkreise in Sachsen-Anhalt, aber hat alle 9 Direktmandate gewonnen. Das heißt, die CDU hat 9 Abgeordnete, die CDU Sachsen-Anhalt, obwohl ihr laut Zweitstimme bloß 7 zustehen.
Ja.
Früher glich man das nicht aus, ne? Das alte Wahlgesetz, da wurden die nicht ausgeglichen.
Genau, bis 2009 blieb das einfach so erhalten und 2009 war dann wirklich so eine Wahl, die sehr quasi aus dem Ruder lief. Da gab es dann 24 Überhangmandate und zwar alle für die CDU damals, die auch ja in
CDU, Wahlsieg- CSU.
Richtig, ja.
Also weil die meisten kommen ja von der CSU, wenn die alle, was hast du gesagt, 44 Wahlkreise haben wir in Bayern?
Ja, nee, wobei, ganz ehrlich gesagt, die ersten CSU-Überhangmandate fielen erst 2017 an. Warum? Weil die Partei nämlich immer stabil bei 50 oder plus lag oder 47 plus. Und dann fallen ja keine Überhangmandate ein, wenn die Partei. Genau. Das ist eben das Absurde, wenn eine Partei sehr stark ist. Dann kann sie ja die Hälfte der Sitze, die ihr dann zustehen, ja alle ausschöpfen, ohne Überhang zu haben. Mhm. Und das ist auch immer so ein Argument, warum man sagt, ja, warum, also Philipp Amthor zum Beispiel hat ja immer gesagt, ja, Direktmandate seien eine Belohnung für Leistung, bis er dann selber abgewählt wurde als Direktkandidat und trotzdem über die Liste reinkam. Seitdem ist der, glaube ich, etwas leiser. Aber also sozusagen, wenn eine Partei gut genug ist, dann gibt es gar kein Überhangmandat.
Genau, also das hat meistens mit der CSU gepasst, inzwischen ist es aber wirklich so. Und dann haben die irgendwann gesagt, ja pass auf, dann müssen wir diese Überhangmandate jetzt ausgleichen. Mhm. Das heißt, dann kriegt ihr die SPD entsprechend, was weiß ich, es waren 2 CDU-Abgeordnete zu viel drin, dann kriegt ihr die SPD aufgrund ihres prozentualen Ergebnisses auch noch einen Abgeordnetensitz mit dazu. Und wenn es extrem war, dann kriegt ihr sogar jede andere Partei. Also inzwischen hat, glaube ich, fast jede Partei noch einen Ausgleichsmandat, mindestens einen
Ausgleichsmandat. Nee, also das geht nicht auf Landesebene, sondern wirklich vom Bundesergebnis aus.
Ist ja scheißegal.
Da wird ja dann abgerundet und so weiter. Also das, genau. Da gäbe es starke Rundungsfehler, wenn man jetzt in jedem einzelnen Bundesland schauen würde. Aber tatsächlich im Bund, es gibt ja dieses das Auszählungsverfahren, was das auch sehr gut, wo man das auch sehr gut machen kann. Das sogenannte Sainte-Laguë-Schepers-Verfahren.
Früher war ja Harry Niemeyer, ne?
Genau, und davor war Dont. Und Sainte-Laguë-Schepers ist eigentlich eine Weiterentwicklung von Dont. Also es geht darum, man streicht immer, also man jedes Mandat hat eine Nummerierung. Das erste Mandat geht an die stärkste Partei. Das zweite Mandat geht an die Partei, meistens an die zweitstärkste Partei. Also wenn man sagt, man nimmt eine Tabelle, also jetzt mal so visuell, um sich das vorzustellen, eine Tabelle, sagen wir mal, links an der, also links stehen die Parteien und oben stehen also die Zahlen 1 bis x. Ja. So, und die Prozentzahl, die Stimmenzahl der Partei wird also in die erste Spalte unter 1 aufgereiht. Dann wird jede Zahl durch 2 geteilt und das wird in 2 reingeschrieben, dann durch 3 und so weiter. Und dann schaut man, was sind die größten Zahlen. Das heißt, die erste Partei ist natürlich, kriegt das erste Mandat, weil sie die stärkste ist. Dann bei der zweiten Partei muss man gucken, beim zweiten Mandat muss man gucken, kriegt das die zweite Partei oder ist die Zahl, wenn man die erste Partei durch 2 teilt, ist die größer. Also wenn die erste Partei doppelt so groß ist wie die zweite, dann kriegt sie auch das zweite Mandat und so weiter. Das war bei Dont und bei Sainte-Laguë-Schepers ist der einzige Unterschied, dass man nicht 1, 2, 3, 4, 5 schreibt, sondern 0,5, 1,5, 2,5 und so weiter. Bedeutet im Klartext, das allererste Mandat kriegt man früher. Das kriegt man sozusagen dann, wenn man ungefähr die Hälfte der Stimmen hat, die für ein Mandat nötig sind. Das hat in diesem Fall, in dieser Wahlperiode, dem SSW genützt, dem Südschleswischen Wählerverband. Und der hat eben nicht die Zahl, die man für ein Mandat braucht, aber für ein halbes. Und da liegen sie aber komfortabel drüber und haben deswegen ein einziges Mandat bekommen, weil die ja keine 5%.
Im Deutschen Bundestag.
Genau, die unterfallen ja als einzige Partei nicht der 5%-Hürde.
Genau. Okay. Vielen Dank. In die schöne Welt der Mathematik, Timmann.
Ja.
falls euch das wirklich genauer interessiert, googelt es. Es ist ganz einfach. Also man versteht es auch, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt.
Also ein guter Hinweis für so Themen ist wahlrecht.de. Da findet man wirklich alle Erklärungen, alle auch also Bundes- und Landes- und so weiter, alle Regelungen und Gesetze auch wunderbar erklärt. Es steht natürlich auch so im Wahlgesetz drin, das ist vielleicht nicht für Anfänger gedacht. Aber macht das mal. Ja, und was ich sagen wollte, ist, den Ausgleich, den kann man ganz einfach schaffen, wenn man sagt, so, wir schauen jetzt in dieser Tabelle, wie viele Mandate hat die Partei mit den meisten Überhangmandaten? Und wir gehen also da lang und müssen schauen, dann finden wir ja eine Zahl, also einen Teiler. Nehmen wir mal an, die größte Partei hat, sagen wir mal, insgesamt 200 Mandate bekommen. Das sind aber alles Überhangmandate und sind deswegen zu viel. Dann schauen wir in die 200. Zeile. Und sehen da eine Zahl. Und alle Zahlen, die größer sind als diese, die müssen jetzt quasi vergeben werden, abgestrichen werden oder so. Und dann sieht man eben, wie viel die anderen Parteien mehr kriegen, als ihnen auch zustehen würde.
So, und jetzt haben wir also diesen Fall, dass meistens geht es ja um die CDU. Ich glaube, die SPD hat bestimmt auch mal irgendwann Überhangmandate bekommen, aber meistens sind es halt die großen Parteien.
Ja, vor allem bei der letzten Wahl, da war die SPD am stärksten, ja.
Genau. Und das muss jetzt ausgeglichen werden. So, jetzt nochmal zurück zu meiner Grundfrage. Entweder wir wollen, dass der Bundestag wieder die gesetzliche Größe hat, oder wir wollen das lassen. Also argumentieren wir mal ganz kurz finanziell. Wie viel teurer wird der Bundestag? Also wir haben jetzt ungefähr 250 Abgeordnete mehr, als wir eigentlich haben sollten. Ganz grob jetzt in den Daumen gepeilt. So, wie viel teurer ist das?
Da weiß ich jetzt leider gerade keine Zahl, aber vielleicht weißt du eine.
Ich habe das mal alles grob kalkuliert und die Zahlen stimmen jetzt auch nicht hundertprozentig, aber ich breche das mal runter. Also jeder Abgeordnete kostet jeden Bundesbürger pro Jahr um grob 1 Euro. Ganz grob. Ganz grob sagen wir mal 1 Euro. Wie Kollege Pispers mal sagte, was zahlen sie sonst an Müllgebühren? So, das heißt, jeder Abgeordnete mehr kostet uns sozusagen pro Jahr 250 Euro. Das heißt, wenn man das auf 365 Tage umrechnet, kostet uns jeder Sitz im Bundestag, im Bundeshaushalt mehr. Also die Zahlen sind wirklich ganz grob. Es kostet uns quasi nicht wirklich was. Wenn man dann sagt, das ist so teuer, der ganze Bundestag, und selbst wenn man diesen ganzen Apparat hinten noch mit einrechnet, die Zahlen sind im Verhältnis, es geht ja, also natürlich ist der Bundestag teurer, aber es geht ja quasi nur um das, was ein bisschen teurer ist. Bisschen ist jetzt, es sind auch mehrere Millionen. Aber wenn man es aufs Bund, auf jeden einzelnen Steuerzahler oder Bundesbürger runterrechnet, ist es so viel gar nicht. Okay. Es ist also nicht so teuer, wie es klingt. Und ich finde, es ist repräsentativer, denn je mehr Abgeordnete im Bundestag sind, weil der Idealzustand wäre ja, dass jeder Bürger entscheiden kann, umso mehr sind auch repräsentiert.
Ja, okay, also das kann man natürlich so sehen, aber tatsächlich die Organisation, also das Hauptargument, warum es nicht so sein soll, ist wahrscheinlich auch nicht, also zumindest nach intern, nicht das Kostenargument, sondern auch die Organisation. Fängt an, dass der Bundestag ja ständig erweitert werden muss, und da gab es auch ein paar Baupannen, ist ja Berlin.
Logischerweise.
Also es gibt ein Gebäude des Bundestages, was eben seit über 10 Jahren angebaut wird, und da bricht dann auch immer mal eine Leitung oder was weiß ich.
Ja,
also das ist schon lange nicht mehr gemacht. Und das heißt, die Befürchtung war nach der letzten Wahl vor der letzten Wahl sehr groß, dass man da überhaupt keine Büros findet. Und das hat ja auch nach Beginn der Wahlperiode extrem lang gedauert, bis alle mal, die saßen immer auf Kisten oder noch mussten sich Büros teilen, und dann irgendwie muss man noch was anmieten, irgendwie in der Nähe des Bundestages, aber eben nicht in den Bundestagsgebäuden selber. Also das hat schon harte Folgen für die Gesamtorganisation des Bundestages.
Ja, aber entschuldige bitte, das sind für mich Marginalien. Okay. Nein, okay, es geht um
Repräsentation. Aber tatsächlich auch nach innen, der Ablauf selber, also die Sitzungen werden immer länger. Da hat es ja vor ein paar Jahren auch welche, also gab es ja mehrere Leute, die einfach Schwächeanfälle hatten, weil sie nach Mitternacht noch lange Sitzungen hatten. Und zwar nicht nur Plenum, sondern eben auch Ausschüsse. Das heißt, die Donnerstagssitzung, die geht ja meistens oder öfters mal bis nach Mitternacht. Und einfach, und zwar, warum? Weil jeder Abgeordnete ja auch ein bisschen was dazu beiträgt, dass es länger dauert. Die Redezeit von den Fraktionen pro Gesetz wird länger. Aber natürlich auch die AfD hat natürlich auch eine Menge Sachen, mit denen sie dann diese Plenumsarbeit auch noch in die Länge ziehen kann und sich dann darüber beschweren kann, dass hier alles so lang dauert. Ja.
Genau. Aber um jetzt mal, wie gesagt, zum Thema zurückzukommen. Also ich bin eigentlich ein großer Verfechter davon, dass ich das überhaupt nicht schlimm finde. Wenn der Bundestag so groß war, dann muss man halt anbauen. Ja, mein Gott. Aber es ist die wichtigste politische Institution unseres Landes, und ich finde, die kann eigentlich gar nicht groß genug sein. Und die Argumentation, ja, so ein Parlament muss aber schön klein sein. Nee, finde ich total bescheuert. Warum muss ein Parlament klein sein? Warum?
Also ich vermute, dass jeder Abgeordnete dir da widersprechen würde, weil sie das ja selber erfahren, wie schwierig das ist. Weil auch die Ausschüsse größer werden müssen. Da könnte man jetzt argumentieren, nein, müssen sie gar nicht.
Genau.
Passiert aber, okay, kann man anderer Meinung sein. Aber tatsächlich, ich glaube, jeder würde sagen, nee, also guck dir mal die Realität in den Bundestagsgebäuden an. Und das, ja, will man einfach
ja,
nicht.
Ja, Auge auf bei der Berufswahl, das ist mir scheißegal. Aber okay, das ist jetzt nicht das Argument. Und, zu sagen, wir lassen das...
Wäre das Argument, in die anderen Länder der Welt zu gucken, vor allem natürlich nach Europa oder in die demokratischen Länder. Und da hat selbst Indien, das ja dieses Jahr das Land mit der meisten Bevölkerung werden wird, hat ja ungefähr 500, glaube ich, nur. Also weniger als wir bei
unbedingt repräsentativ
Dutzendmal mehr Einwohnern.
Ja, aber ob das nur besser ist oder demokratischer ist, ist ja jetzt die andere Frage. Aber okay, schieben wir die Argumentation mal beiseite. Wir wollen es ja ändern,
ja,
weil der Bundestag zu groß ist. Das heißt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder... grundsätzlich, bist du ein Fan des Zwei-Stimmen-Wahlsystems?
Auch nicht.
Okay.
Leichter wäre es, wenn man nur eine Stimme hätte, weil dann bräuchte man gar nicht, dann könnte auch jeder Bürger viel genauer beschreiben, wie das Wahlrecht funktioniert. Geh jetzt mal auf die Straße und frag, können Sie mir das Wahlrecht erklären?
Genau,
das kann keine
das
Sau.
Halt, genau.
Und da wäre tatsächlich die Frage, ist das ein gutes Gesetz, wenn keiner es versteht? Am Ende versteht es nur der Bundeswahlleiter, der dann die Excel-Tabelle ausfüllt und die Abgeordneten anruft. So, sie sind jetzt gewählt. Muss man alles glauben.
Hältst du es für undemokratisch? Nein.
Das nicht, weil es ist ja, also nein, aber tatsächlich, es ist halt deswegen ein schlechtes Gesetz, weil es eben so kompliziert ist. Aber gut, davon haben wir, das ist ja eigentlich deutsches Gesetz und kompliziert ist ja ein Synonym einfach.
So,
ja.
Also das Grundproblem ist jetzt, also wir wollen es so lassen. Also wir lassen das jetzt erstmal mit den zwei Stimmen so. Dann haben wir, glaube ich, keine andere Chance, weil so wie ich jetzt verstanden habe, ist ein Punkt dieser Novellierung des neuen Gesetzes, dass es möglich sein soll, auf Erststimmen verzichten zu müssen. Und das finde ich ehrlich gesagt eine Katastrophe.
Ja, Philipp Amthor gefällt das,
ja,
also, was du sagst. Nein, also es gibt grob gesprochen drei Möglichkeiten, wie man das jetzt, also wie man bei dem Zwei-Stimmen-Wahlrecht bleibt und den Bundestag verkleinert. Entweder man verkleinert die Zahl der Wahlkreise. Weil wenn
was
man
das
sagt,
Problem ja nicht wirklich ändert, sondern nur verschiebt?
Genau, weil die Zahl, also wenn jetzt ein Bundesland... Meistens ist ja eine Partei dort dominant, die dort dann auch alle Direktmandate bekommen. Das heißt, man müsste am Ende aber weniger ausgleichen, weil, wie der Vorschlag ja lautete, auch die offizielle Beschlusslage, also wenn es keine Einigung gegeben hätte, dann würde trotzdem das in Kraft treten, was 2020 für die jetzt nächste Wahl beschlossen wurde, nämlich die Verkleinerung auf 280 Wahlkreise. Das wären dann zum allerersten Mal nicht mehr die Hälfte der gesetzlichen Zahl, sondern weniger. Dann würde man nämlich ein paar Ausgleiche sozusagen sparen. Zweite Möglichkeit ist, den Ausgleich abzuschaffen oder zumindest zu deckeln. Die Union hat ja jetzt einen Vorschlag vorgelegt, dass man sagt, bis zu 15 Überhangmandate werden nicht ausgeglichen. Die jetzige Regelung ist ja, bis zu 3 werden nicht ausgeglichen, was zufälligerweise der CSU zugute kommt, was man vorher nicht wusste. Ja. Und die dritte Möglichkeit, die jetzt gewählt wurde, ist, dass man irgendwie an diese Direktmandate rangeht und sagt, im Zweifelsfall opfern wir die dem Proporz.
Also, so, das heißt, ja, jetzt wieder um auf mein Beispiel von vorhin zu kommen, Sachsen-Anhalt hat 7 Stimmen für die CDU laut Verhältnis, laut Zweitstimme. Steht ihr 7 Stimmen zu oder 7 Sitze zu und wir haben aber 9 Direktmandate gewonnen. Das heißt, 2 der Direktmandatkandidaten dürfen, obwohl sie direkt gewählt sind in ihrem Wahlkreis, dürfen ihr Mandat nicht wahrnehmen. Mhm. Wonach entscheidet man wer? Nach Hässlichkeit?
Ja, steht so im Gesetz.
Ja, genau.
Aber dann dürfte die AfD ja kein einziges Mandat kriegen.
Ja, komm. Also ich finde, Alexander Gauland ist schon eine sehr attraktive Frau.
Oder Birgit Mahlsack-Winkemann.
Ja, komm.
Naja, nee, tatsächlich geht es auch da nach dem naheliegendsten, nämlich nach dem geringsten Prozentsatz. Also es geht nicht um die geringste Stimmzahl, weil die Wahlkreise ja auch nicht ganz genau gleich viele Einwohner oder Wahlberechtigte haben.
Wobei das immer das Ziel sein sollte.
Das ist das Ziel. Also ein Wahlkreis darf ja nur 25% nach oben oder unten vom Durchschnitt abweichen und soll höchstens 15% abweichen. Das heißt, diese zwischen 15 und 25 muss man dann schauen, steht zurzeit sowieso eine Änderung der Wahlkreisgrenzen an, dann müssen wir das mit berücksichtigen.
Genau.
Wenn nicht, dann nicht. So, aber wenn jetzt einer 15% größer ist als der Durchschnitt und der Nachbarwahlkreis ist 15% kleiner, dann hat natürlich der Kollege im Nachbarwahlkreis muss ja einen viel höheren Prozentsatz dann bekommen, um den Kollegen, mit dem er jetzt in direkter Konkurrenz steht, nämlich von der eigenen Partei im Nachbarwahlkreis zu übertreffen. Das ist nicht so. Das war ja lange Zeit in Baden-Württemberg so. Da gab es nur eine Stimme und die war immer die Direktstimme. Und dann hat man geschaut, wer ist nach absoluten Zahlen, also das ist immer ein Direktmandat in jedem Wahlkreis und die Zweitmandate oder Dritt, aber die heißen auch Zweitmandate, die wurden immer nach der absoluten Stimmenzahl vergeben, was die großen Wahlkreise stark, also überproportional stark bevorzugt hat. Und das will man nicht, sondern man geht nach der reinen Prozentzahl.
Das heißt also, um jetzt mal ganz extrem zu sagen, du hast halt, was weiß ich, CDU, so, du hast halt in den ländlichen Wahlkreisen, hast du für die CDU eine Zustimmung von über 50% in den Direktmandaten, die kommen auf jeden Fall alle rein. Da sind wir jetzt bei 5, so 2 haben wir noch. So, dann haben wir jetzt in Magdeburg nur einen, was weiß ich, der hat 34% und wir haben in Halle noch einen, der hat 33% und wir haben jetzt in, sagen wir mal, im Landkreis Wittenberg noch einen, der hat 32%. Also kommt der mit 32 und mit 33%, die beiden kommen nicht rein und der mit 34%, der kriegt den letzten Sitz und kommt dann noch rein.
Ja. Jo. Und ich habe mir das, oder die Presse hat ja dann auch mal geschaut, also vor allem die Zeit hat schön aufgeschlüsselt, welche konkreten Abgeordneten jetzt nach der Regelung im aktuellen Bundestag nicht mehr drin sitzen würden. Und das beste Argument für diese Wahlrechtsreform ist Andreas Scheuer.
So.
Der wäre weg.
Zieht es durch, macht es.
Nein, aber wie du schon richtig gesagt hast, du hast jetzt die 3 größten Städte des Bundeslandes genannt und da genau das sehen manche als Problem, weil zum Beispiel die CSU in Bayern hätte auch in keiner einzigen Großstadt, also Nürnberg, Augsburg, München und so weiter, hätte kein Direktmandat und damit auch kein Mandat, weil sie ja auch keine Listenmandate hat, weil es ja eben bei diesen Parteien, die in Frage kommen, ja keine Listenmandate gibt oder die zum Zuge kommen.
Also sie hätten das Direktmandat schon gewonnen, aber sie würden dann laut Listenproporz nicht reinkommen, weil sie da die geringste Stimmenzahl haben.
Genau, also das würde halt so eine Partei, die stark in Stadt und Land gegliedert ist, wie es die Union ist, zum Beispiel die Städte kosten. Dann hätte man nur ländliche Abgeordnete. Und zwar auch, das würde ja dann auch den Charakter einer Fraktion quasi beeinflussen, wenn da nur
Bauern drin sitzen.
Ja, so grob gesprochen ist das Argument zumindest gegen diese Art der Auswahl.
Ich finde es katastrophal. Also wenn wir das Wahlgesetz so haben, wie wir es haben, dann geht es nicht anders. Dann müssen wir bei der Größe dieses Bundestages bleiben. Alles andere ist Schmuh und Flickschusterei. Das heißt, die einzige Variante, die wir dann wirklich hätten, entweder wir machen das britisch-amerikanische System, das reine Verhältniswahlrecht, sprich, wir schaffen die Zweitstimme ab, was ich ganz schlimm finden würde, weil dann wären alle anderen Parteien irgendwann erledigt, außer CDU und SPD oder den Grünen. Das ist immer noch so eine Sache. Oder wir schaffen die Erststimme ab. Es interessiert doch bei Wahlsendungen überhaupt, interessiert doch eh immer nur die Zweitstimme. Alle Prognosen, alle Wahlumfragen, die wir kriegen, selbst bei Kommunalwahlen, wo es kompletter Schwachsinn ist, wo es diese Verteilung eigentlich in dem Sinne gar nicht gibt, wird doch immer nur das prozentuale Verhältnis der Parteien eingeblendet. Ja. Und das ist die Zweitstimme. Das ist die wichtigere Stimme. Und
das ist halt auch wieder so, irgendwie, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, 1953 wurde das ja eingeführt, hat man erst eine Zweitstimme so nummeriert. Und man muss dann im Politikunterricht in der Schule immer dazu sagen, also was ist jetzt die wichtigere von beiden? Die Zweitstimme. Das ist erstmal komplett kontraintuitiv.
Genau. Und das Problem ist, glaube ich, dass diese Idee, einen Direktkandidaten zu wählen, noch aus einer Zeit stammt, wo die Wahlkreise noch viel, 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 viel kleiner waren und wo man die Leute, die Direktkandidaten waren, auch persönlich kannte und sagte, ich möchte mich von dem repräsentiert fühlen.
Auch
das
nicht unbedingt.
Das ist aber die Idee dahinter.
Aber der erste Bund oder die ersten Bundestage waren ja, als es nur Westdeutschland war, hatten ja ungefähr 500 Mitglieder. Und dann kam noch Ostdeutschland dazu. Erstmal war der Bundestag in den 90er Jahren ja größer. Also das waren dann, was weiß ich, 656, glaube ich, geplant von 500. Das heißt, es wurde proportional aufgestockt.
Genau.
Und erst 2002 ist es dann leicht verkleinert worden. Aber das... ja, also damals waren die Wahlkreise eben nicht viel kleiner
ja,
als heute.
Ja, aber also wie gesagt, welchen Sinn hat die Erststimme? Ja, zu sagen, der ist direkt für mich gewählt. Aber es ist doch scheißegal. Ich weiß zum Beispiel, dass die SPD Sachsen-Anhalt hat auch für jeden Wahlkreis einen, der zuständig ist. Wir haben 4 oder 5 Abgeordnete im Deutschen Bundestag und jeder Abgeordnete ist für irgendwen zuständig.
Die allermeisten Abgeordneten kandidieren ja für Erst- und Zweit-, also sozusagen.
Ja, jetzt mal ganz abgesehen davon. Jeder hat irgendwie einen Wahlkreis und ist Wahlkreisverantwortlicher für irgendwas. Die Frage ist, brauchen wir diese verdammte Erststimme?
Naja, und bei kleinen Fraktionen, wenn zum Beispiel eine Partei in Sachsen-Anhalt nur einen Abgeordneten hat oder zwei, dann müssen die natürlich auch alles abdecken. Und da fragt keiner,
ob das möglich ist.
Das ist doch ungerecht, müsste man jetzt sagen. Und sagen, jede Partei muss in jedem Bundesland so viele Abgeordnete haben, dass es ganz bequem ist, die ganze Bevölkerung zu erreichen. So ist es halt nicht, sondern man muss eben schauen, die Partei selber ist ja dafür verantwortlich, wie gut sie bei Wahlen dann abschneidet. Und wie viele Personen quasi eine Fläche betreuen. Manchmal muss man eben den Nachbarwahlkreis betreuen, manchmal muss man die 3, 4, 5 Nachbarwahlkreise betreuen, was auch immer. Aber da zu denken, da ist jetzt quasi da ist die Arbeit dann unmöglich, das ist ja Quatsch. Da unterschätzt man ja auch die Abgeordneten. Also klar, ein Flächenwahlkreis ist vielleicht schwieriger zu betreuen als in einer Großstadt, wo man sagt, ja, ich muss jetzt hier nur mit der S-Bahn ein bisschen weiterfahren, habe ich schon den Nachbarwahlkreis. Aber tatsächlich, so ist es halt. Dann muss man sagen, ich will aber in der Stadt kandidieren. Das ist ja alles erlaubt. Ja,
ja genau. Aber also wie gesagt, meine Meinung abschließend, wenn ihr es reformieren wollt, schafft die Erststimme.
Nee, aber tatsächlich, also es gibt so ein paar, ich finde die Reform ziemlich gut, weil sie schon, weil wirklich garantiert ist, dass nur die Zahl reinkommt, die gesetzlich vorgesehen ist, nämlich 598 in dem Fall. Das ist tatsächlich, dieses Ziel wird halt so am unkompliziertesten erreicht. Es gibt nicht das Risiko, wie bei der Zahl der Verringerung der Zahl der Wahlkreise, dass man sagt, oh, vielleicht gibt es jetzt doch wieder eine Hebelwirkung und dann wird es doch wieder mehr, sondern es wird ganz genau die Zahl erreicht. Also das finde ich schon mal ein tolles Ergebnis. Tatsächlich gibt es ein paar kleine Unklarheiten oder die so ein bisschen holprig sind, wie zum Beispiel diese Grundmandatsklausel, wo die Linksfraktion davon profitiert.
Das heißt, wenn die theoretisch gewählt wären, aber dann aufgrund des Proporzes nicht reinkommen würden, wären es trotzdem 3 Direktmandate? Fragezeichen.
Ja, nee, also die gilt ja weiter. Die Direktmandatsklausel, nämlich die Partei, die unter 5% liegt, aber 3 Direktmandate hat, wird trotzdem berücksichtigt bei der proportionalen Verteilung.
Genau.
Das war jetzt so, soll auch in Zukunft gelten, heißt aber im Extremfall, haben die dann 3 Direktmandate gewonnen, dann gibt es die Verteilung und dann wird ihr möglicherweise, was sehr unwahrscheinlich ist, weil es ja nur 3 sind und nicht 9 wie in Sachsen-Anhalt, aber im Extremfall wird ihr davon wieder 1 abgezogen, direkt. Dann sitzt also einer von den 3, die dazu beigetragen haben, dass die Partei gewinnt oder reinkommt, sitzt dann plötzlich nicht mehr drin. Wie gesagt, extrem unwahrscheinlich, aber das ist so ein kleines Denkbeispiel, was vielleicht noch nicht zu Ende gedacht wurde.
Aber
die Frage ist, warum braucht man es überhaupt? Warum braucht man diese Direktmandatsklausel überhaupt?
Egal, warum braucht man die Erststimme? Warum schafft man die Erststimme nicht einfach ab?
Ja, das war seltsamerweise nie in keinem Teil der Debatte war das ein Thema.
Nach dem bisherigen System ist doch die Erststimme quasi nichts mehr wert.
Na, sie heißt auch nicht mehr Erststimme, sondern jetzt heißt sie Wahlkreisstimme und die Zweitstimme heißt Hauptstimme. Das ist natürlich der Haupteffekt von diesem Wahlrecht, von dieser Reform, dass man jetzt die Hauptstimme hat.
Toll.
Die steht trotzdem noch rechts auf dem Wahlzettel, also trotzdem noch als Zweitstimme kenntlich gemacht. Aber sie ist nichts mehr wert, weil man ja tatsächlich seinen Wahlkreiskandidaten auch auf diese Weise stärken kann. Es ist mit dem Effekt, wie du gesagt hast, umkämpfte Wahlkreise werden tatsächlich wertlos. Weil jemand, der bei sich zu Hause als Bauer quasi auf dem ländlichen Wahlkreis 60% kriegt, der ist davon nicht betroffen.
Genau.
Aber die Umkämpften, und da könnte man sagen, genau die Umkämpften, wenn man da gewonnen hat, ist es ja viel schwieriger. Aber man muss auch zugeben, dann ist die Prozentzahl ja auch einfach geringer. Naja, also wir können es nicht auflösen. Wir warten jetzt mal ab, ob das bei diesem Vorschlag bleibt.
Theoretisch also du findest es gut?
Ich finde es erstmal gut. Und theoretisch kann die Ampelkoalition das ja auch alleine verabschieden. Ich vermute trotzdem, dass sie noch ein bisschen auf die Union zugehen wollen, weil das Ja, weil sie das ja einfach aus Nettigkeit, aber notfalls würde man es auch ohne die Union verabschieden. Ja, übrigens glaube, tatsächlich mit AfD-Stimmen. Das ist die einzige Sache, wo man inhaltlich sozusagen sich nicht von der AfD abgrenzen muss, weil es ja nur um eine formale Sache geht. Die ja, AfD hat ja das Ziel auch, die hat ja auch damit geworben, dass der Bundestag kleiner werden soll.
Genau, aber wobei ich ja persönlich glaube, dass sie unter anderem auch deswegen auf die CDU zugehen, weil sie ja wissen, dass in der nächsten Legislaturperiode die CDU höchstwahrscheinlich wieder den Kanzler stellen wird und damit dieses ganze Wahlgesetz dann wahrscheinlich wieder rückgängig gemacht werden würde, wenn es der CDU so nicht passen sollen wollen würde.
Ja, das wäre natürlich arg. Also irgendwann sollte es auch mal gut sein und für die Ewigkeit angelegt sein, aber das ist ja seit 2008, seit das Bundesverfassungsgericht eben diese ganzen Überhangmandate oder nee, nicht die Überhangmandate, sondern das damalige negative Stimmgewicht, was ja auch,
genau.
Also da wollen wir jetzt nicht drüber reden, weil das wirklich mathematisch so hochkomplex ist und das ist ja, aus dem Grund ist das Wahlrecht ja so auf diese Weise verkompliziert worden, damit das ausgeschlossen ist. Aber das lassen wir jetzt tatsächlich mal weg.
Wir sollten sowieso jetzt einiges weglassen, nämlich zum Beispiel auch diesen Podcast, denn wir sind schon wieder weit über die Hälfte übers Ziel hinaus geschossen, mein lieber Timmermann.
Ja, das aber heißt, es war wieder spannend.
Ja, das auf jeden Fall. Das heißt, wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr noch Fragen habt an Tillmann, dann schreibt doch bitte an luke@hengstmanns.de oder auch direkt auf unserem Blog unter diesem Podcast hier an luke.hengstmanns.de, wo auch die Paula zum Beispiel kommentiert hat. Achso, den muss ich mal freigeben, den Kommentar sehe ich gerade.
Ja, das muss ja jeder lesen können. Aber tatsächlich, für die nächste Woche haben wir schon einen Teaser, nämlich ihr dürft alle raten, was ich beim Wahlomaten in Berlin als Ergebnis bekommen habe. Wir hatten ja letzte Woche schon Sebastian, der Team Totenhöfer wählt, genau. Anscheinend, aber ja. Zum Glück bist du
wenn
ja
nicht wahlberechtigt. Wenn ich hätte in Berlin wählen dürfen.
Und jetzt für nächste Woche, das ist die Ausgabe vor der Wahl, gibt es dann die Überraschung, was ich gewählt habe. Da kommt ihr nie drauf.
So, also, meine lieben Hörenden, wir hören uns nächste Woche wieder. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche, Tillmann. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.
Bis dann.